Ja, aus Zeitgründen leite ich jetzt schon mal über zu den Veranstaltungshinweisen. Da haben wir zunächst ein längeres Vorab-Interview mit Jan Kethmann, der heute Abend sprechen wird zum Thema, wie kam die Nation nach Kurdistan.
Der Konflikt zwischen den nationalen Bewegungen Kurdistans und den Nationalstaaten, die sie unterdrücken, durchzieht die Geschichte der Region wie ein blutiger roter Faden. Es ist diese Kontinuität, deren Verständnis gemeinhin mittels Schlagworten wie Volk ohne Staat, kurdische Identität und Kultur oder sogar Terrorismus gestiftet werden soll. Diese Worte habe ich gerade vorgelesen aus dem Programm des JUFIX, der Initiative Sozialistisches Forum. Dort ist heute Abend ein Vortrag zu hören. Jan geht dort in diesem Vortrag der Frage nach, wie kam eigentlich die Nation nach Kurdistan? Jan, was wird der rote Faden heute Abend in deinem Vortrag sein?
Ja, zunächst natürlich, wie kam die Nation nach Kurdistan? Ich verstehe das so, wie die Begriffe von Volk, Staat, Kultur, nationaler Kultur historisch nach Kurdistan gekommen sind, wie sie sich dort ausgebreitet haben, welche Bedeutung sie in der sozialen Situation Kurdistans haben und dann, was ich auch immer wichtig finde, welche Bedeutung das für uns hat.
In dem Programm des JUFIX tauchen diese Begriffe kurdische Identität und Volk ohne Staat auf. Das sind Schlagworte, die oft im Zusammenhang mit Kurdistan zu hören sind. Gibt es aus deiner Sicht sowas wie ein kurdisches Volk überhaupt?
Es ist die Frage, was politisch mit dem Begriff Volk überhaupt gemeint ist. Ich denke, dass es bei uns eine Tradition gibt und eben die gibt es auch in Kurdistan, dass Volk etwas Natürliches ist, etwas, was es einfach gibt, dass es ein natürliches Recht gibt, dass ein Volk einen Staat hat und so weiter. Und ich denke, dass man diese Denkweise hinterfragen muss, anstatt die Frage zu stellen, gibt es ein kurdisches Volk? Genauso sollte man dann die Frage stellen, gibt es ein deutsches Volk, gibt es ein türkisches Volk und so weiter, oder gibt es überhaupt Völker? Oder welchem politischen Projekt dienen solche Begriffe?
Über welche Gemeinsamkeit identifizieren sich denn dann die Kurden?
Es wird häufig die kurdische Sprache erwähnt oder Sprachen. Das ist die Frage, wie weit es eine Sprache ist. Dann natürlich gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte, gemeinsame Abstammung eventuell. Das sind genau dieselben Begriffe, nach denen hier das deutsche Volk oder die europäischen Völker sich selber verstehen, beziehungsweise die Leute, die mit diesen Begriffen Politik machen, die es eingeführt haben. Ich denke halt nicht, dass es einfach etwas gibt im Kurden oder in der Kurdin, was sie irgendwie dazu bringt, sich jetzt als Kurde oder Kurdin zu verstehen. Also in diesem Sinne, dass es natürliche Begriffe sind, die einfach so existieren.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass der Begriff Nation im Grunde nur ein Kunstbegriff ist in deinen Augen und dass der genutzt wird, um sowas, um Politik zu machen. Welche Absicht steckt denn da jetzt bei den Kurden dahinter?
Vielleicht noch ein bisschen, um das zu klären. Es gibt natürlich sprachliche Gemeinschaften, es gibt kulturelle Gemeinsamkeiten, aber die werden, um eine Nation zu bilden, überhaupt erst umgeführt. Geformt. Das heißt, es geht nicht um die Bewahrung von etwas, was schon da ist. Und insofern dienen sie einem politischen Projekt. Und dieses Projekt ist die Errichtung eines Nationalstaates nach dem Vorbild anderer erfolgreicher Nationalstaaten, wie zum Beispiel des türkischen oder auch anderer Staaten, mit denen dann wieder die Absicht verbunden ist, die Macht dieses Staates zu gebrauchen. Entweder dadurch, dass Leute in dem sich des Staatsapparates direkt bedienen, also in diesem Staatsapparat auch arbeiten oder Karriere machen können, oder dass man hofft, die Entwicklung des Landes oder das Wohl der Einzelnen hinge von diesem Staat ab. Ich glaube, darum geht es und nicht um die Verteidigung einer irgendwie schon immer anwesenden Kultur oder irgendwie schon immer anwesenden Nation. Und ich denke, das kann ich auch an einigen Beispielen klar machen.
Wenn ich an Kurdistan denke, da fällt mir natürlich sofort die PKK, die kurdische Arbeiterpartei, ein. Dieser Begriff allein legt ja eigentlich eine relativ industrialisierte Gesellschaft nahe. Wie ist eigentlich aber wirklich die gesellschaftliche Situation in Kurdistan?
Natürlich ganz und gar nicht industrialisiert. Zu dem Zeitpunkt, als die PKK gegründet wurde, Ende der 70er Jahre, gab es in Türkisch-Kurdistan mit etwa damals 6 Millionen Einwohnerinnen so rund 60.000 Industriearbeiter. Der größte Teil war Landwirtschaft. Mittlerweile hat sich dadurch etwas geändert, dass zwar nicht so furchtbar viel Industrie dahin gekommen ist, aber durch die Dorfzerstörung sind also etwa die Hälfte aller Dörfer in Türkisch-Kurdistan zerstört worden. Im Irak sieht es ja noch viel schlimmer aus. Hat auch dieses Land, ist auch dieses Übermaß an Landbevölkerung hat abgenommen. Aber es gibt praktisch nicht den Industriearbeiter oder. Ich denke, das war damals so, dass alle Parteien, die gegründet wurden in Kurdistan, wurden lange Zeit unter dem Siegel des Sozialismus gegründet, auch wenn sie damit gar nichts zu tun hatten, noch viel weniger zu tun hatten als die PKK, die also wenigstens sich mit dieser Ideologie auseinandergesetzt hat. Und das war damals einfach ein Bild des Sozialismus, das vielleicht auch darauf beruhte, dass Nationalismus und Etatismus, also die Lehre, die alles vom Staat erwartet politisch, auch mit dem Kommunismus, im klassischen Kommunismus, durchaus verbunden waren. Und ich glaube, um letztere beiden Dinge ging es viel eher als um die Errichtung einer kommunistischen Gesellschaft oder den Vertretung einer Arbeiterklasse, die faktisch so gut wie nicht vorhanden war.
Wen oder welche Kurdinnen und Kurden vertritt denn dann in deinen Augen die PKK?
Also im Gegensatz zu den eher klassischen nationalen Parteien, die großenteils die kurdischen Führungsschichten vertreten haben, vertritt die PKK vor allen Dingen die Leute, die absolut zu kurz gekommen sind. Tatsächlich. Es gibt das Bemühen der PKK, praktisch das ganze Volk zu vertreten und damit auch alle Klassengegensätze zu leugnen. Das heißt, wenn mal böse gesprochen, wenn es einen kurdischen Staat gäbe, dann könnte er aus dem türkischen Strafgesetzbuch, den Paragraphen 312, der sich zum Beispiel gegen die Aufstachelung zum Klassenhass wendet und auch ein beliebtes Mittel war, um Linke und Kommunisten zu drangsalieren in der Türkei, könnten sie den gerade übernehmen, weil die PKK auch versucht, diese Klassengegensätze zwar jetzt nicht völlig zu leugnen, aber wenn, dann auf dem Gegensatz entweder für die Nation oder gegen die Nation abzuhandeln. Insofern sind es zwar vor allen Dingen die wirklich die armen und zu kurz gekommenen Schichten gewesen, auch gerade auf dem Lande, landlose Bauern, Leute, die vertrieben wurden aufgrund von Bewässerungsprojekten oder so, die sich für die PKK ausgesprochen haben. Aber sie versucht auch in alle Schichten hineinzukommen und ich denke, sie hat auch in allen Schichten mittlerweile Anhänger.
Das wird jetzt nicht so sehr der Schwerpunkt deines Vortrags heute Abend sein, sondern du willst ja der Frage nachgehen, wie kam die Nation nach Kurdistan? Kannst vielleicht einfach nochmal kurz sagen, was der Schwerpunkt in deinem Vortrag sein wird heute Abend?
Also das eine wird nochmal eine genauere Beschreibung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Kurdistan, auch traditionell sein. Und zweitens diese Ausbreitung von Ideologie durch praktisch ein Modell von Nationalismus, die ja um die Jahrhundertwende von Deutschland in die Türkei kam und wie dieses Modell von Nationalismus dann durch das türkische Bildungssystem indirekt auch in die kurdischen Bewegungen hineingetragen worden ist. Meiner Meinung nach, ich muss dazu sagen, das ist eine These, weil viele Sachen daran einfach viel zu wenig untersucht sind. Aber ich denke, die These ist ziemlich plausibel.
Also diese These stellst du heute Abend etwas detaillierter vor, und zwar ab 20 Uhr im Jos Fritz Café in der Wilhelmstraße 15, und wahrscheinlich gibt es danach dann auch die Möglichkeit, mit dir über diese These zu diskutieren.
Die Möglichkeit gibt es natürlich.
Okay, Jan, ich danke dir, dass du im Studio warst.